talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generation-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Here has to be taken with one shot.
Robert De Niro. Mein Vater, Robert De Niro und ich, Folge 90 und es ist die letzte Folge.
Oh.
Die letzte Folge. Erstmal. Wir müssen noch 10 Filme machen, aber dafür fehlt mir im Moment die Kraft. 90 Folgen mit dem Vater podcasten, 90 Folgen schneiden, vor allem sein Gesabbel, ja, haben mich an den Rand der Erschöpfung gebracht.
Du brauchst eine Auszeit, ne? Ja,
genau.
Du brauchst eine Auszeit, es sei dir gegönnt.
Na, tatsächlich, so schlimm ist es dann doch nicht. Ist tatsächlich der Workload auf der anderen Seite und ich werde auch umziehen in den nächsten Wochen und habe so festgestellt, dass die schon allein die Termine, um die Filme zu gucken, sehr rar sind. Und wir haben ja auch noch so einen Film, der durchaus mal so die 5-Stunden-Marke knacken könnte. Und ich glaube, da habe ich mir dann vor Panik in die Hosen geschissen und gesagt, Vater, wir canceln das alles.
Canceln hast du vorhin nicht gesagt. Du hast, glaube ich, gesagt, du willst eine schöpferische Pause.
Auf Eis legen, habe ich gesagt.
Auf Eis legen. Ich habe das mal als schöpferische Pause interpretiert.
Nein. Wir sind jetzt tatsächlich auch komplett irgendwo in der Phase, wo wir aufnehmen und dann auch immer direkt veröffentlichen, weil unser Stehsatz, der ist komplett leer gefegt. Wir haben anfangs mal irgendwie 20 Folgen Vorlauf gehabt und das haben wir so verpimmelt.
Ja, es gab sicherlich immer gute Gründe. Ne?
Also, ja, klar, sicher. Und jetzt, wegen so einer Nichtigkeit müssen wir pausieren.
Ja, wir haben einfach nicht genügend Vorlauf geschaffen.
Und jetzt müssen wir irgendwie mal gucken und wir werden jetzt, ich werde nichts ankündigen, es kann sein, dass es im Sommer weitergeht, es kann sein, dass es nach dem Sommer erst weitergeht. Wir haben uns jetzt gesagt, wir machen uns da keinen Stress, wir werden auch ein paar Folgen erstmal wieder aufnehmen, sodass wir sagen, komm, wir haben 4, 5 und können wieder rausgehen, haben dann wieder ein bisschen Puffer und sind dann, ja, ohne Stress dabei, würde ich sagen.
Genau.
Aber also das ist natürlich Projekt. Jetzt so, alle warten darauf, dass wir zum Ende kommen und
ja, genau.
Wie so ein verzögerter Samenerguss machen wir das hier.
Ja, genau. Aber wir bringen es zu Ende.
Das auf jeden Fall. Ne? Ich meine, klar, es ist ein gewisses Risiko bei deinem Alter, jetzt so eine Pause einzulegen.
Ja, das wirst du dir später vorwerfen müssen.
Oh Gott, die unvollendete Sinfonie, ey, der Thomas, scheiße. Ja, nee, ja. Wie gesagt, kriegen wir hin. Ich werde das schon zu einem vernünftigen Ende bringen.
Alles klar, ja gut.
Mach dir keine Sorgen.
So, was haben wir denn heute?
Folge 90 natürlich stilecht, haben wir einen richtigen Klassiker ausgegraben. Und zwar reden wir heute über Bloody Mama von 1970.
Ich schwöre dir, George, wenn es nicht wegen der Kinder wäre, dazu brauche ich dich nun mal. Oh, dann wärst du bestimmt nicht mehr am Leben. Ich hätte dich längst umgebracht. Papa!
Das ist Ma Barker mit ihren Jungs. Sie tun die verschiedensten Dinge. Sie lieben die Menschen. Jeder auf seine Art. Und sie haben eine Mutter, die das versteht.
So, jetzt hebt mal hübsch brav eure Händchen hoch, Leute. Na los!
Das ist die Bloody Mama. Die unglaubliche Story von Ma Barker und ihren Jungs. Eins der blutrünstigsten Dramen der amerikanischen Verbrechergeschichte.
Wir haben Bullen abgehängt! Ha, wir haben die
das hast du gut gemacht, Ma!
Das wird jetzt ein Leben!
Sie wurden von der Polizei eines ganzen Landes gejagt. Sie fühlten sich nur einem Menschen verantwortlich. Ihrer Mama.
Ich kenne Huan, Kevin. Die würde ihn bestimmt in jeder Weise lassen.
Ich könnte dir ein Stück Blei ins Gehirn pusten.
Das stört doch keinen Mensch.
Das Vergnügen kannst du haben.
Roger Corman, Amerikas junger Terrorspezialist, hat diesen Film gemacht. unheimliche Härte, eine unheimliche Mama und eine unheimliche Brut. Vier Jungs, die nur eine solche Mutter lieben konnte.
Setz dich, du Biest!
Eine Mutter, für die es nur eine Schauspielerin in Amerika gab. Shelley Winters. Ferner Pat Hingle, Don Stroud und Diane Wasi. In Roger Cormans Film Bloody Mama. Merken Sie sich eins. Mamas Leichen sind die besten.
Ja, ist schon, hat schon ein paar, ist fast älter als ich halt, ne?
Aber auch nur fast, also komm jetzt. Ja, aber ja, gut, wenn man so überlegt, dass Robert De Niro eigentlich so lange schauspielt, wie du alt bist, ne?
Ja, ungefähr.
Schon, ja, sogar ein bisschen länger. Das ist ja schon krass, ne? Und ja, der ist immer noch aktiv, der Mann.
Ja, ich ja auch. Ne? Wenn ich nicht gerade wieder auf Eis gelegt werde.
Ja, gut, er hat auch ein paar Jährchen Vorsprung. Und von daher ist das schon bemerkenswert. Bei dir ist es okay, du läufst halt noch so nebenher irgendwo.
Ja, lass uns mal über den Film reden, bevor es hier noch ausufert.
So, komm, ich habe jetzt mehrere Wochen kein Ventil, wo ich dich on air beschimpfen kann. Also jetzt ein bisschen musst du mir auch lassen.
Ja, du kannst halt ja irgendwie, kannst mich ja einmal anrufen und dann kannst du halt ja aufnehmen schon mal.
Ja, aber ja, das ist wichtig ist, dass halt die Außenwelt mit irgendwie mitkriegt, ne?
Ach so, ja, okay.
Der Vorführeffekt, ne?
Ja, okay. Ich weiß nicht, es reicht ja nicht. Mich am Boden zu haben, da muss man nochmal drauf treten.
Genau. Einfach noch dich an einem Wagen mitschleifen durch die Arena.
Ja.
Ganze Kolosseum jubelt. So soll's sein.
Ja.
Ja, ich werde es vermissen. Bloody Mama von 1970, ein Roger Corman-Film, große Film-Ikone, sagt dir natürlich was, der Name, oder?
Ich habe den Namen schon mal gehört und habe tatsächlich auch mal jetzt noch mal kurz gegoogelt, ob ich irgendwas schon mal von dem gesehen habe und ich würde sagen, nein.
Ich.
Ja, hat schon ein paar, ist fast älter als ich halt, ne?
Aber auch nur fast, also komm jetzt. Ja, aber ja, gut, wenn man so überlegt, dass Robert De Niro eigentlich so lange schauspielt, wie du alt bist, ne?
Ja, ungefähr.
Schon, ja, sogar ein bisschen länger. Das ist ja schon krass, ne? Und der ist immer noch aktiv, der Mann.
Ja, ich ja auch. Ne? Wenn ich nicht gerade wieder auf Eis gelegt werde.
Ja, gut, er hat auch ein paar Jährchen Vorsprung. Und von daher ist das schon bemerkenswert. Bei dir ist es okay, du läufst halt noch so nebenher irgendwo.
Ja, lass uns mal über den Film reden, bevor es hier noch ausufert.
So, komm, ich habe jetzt mehrere Wochen kein Ventil, wo ich dich on air beschimpfen kann. Also jetzt ein bisschen musst du mir auch lassen.
Ja, du kannst halt ja irgendwie, kannst mich einmal anrufen und dann kannst du halt ja aufnehmen schon mal.
Ja, aber ja, das ist wichtig ist, dass halt die Außenwelt mit irgendwie mitkriegt, ne?
Ach so, ja, okay.
Der Vorführeffekt, ne?
Ja, okay. Ich weiß nicht, es reicht ja nicht. Mich am Boden zu haben, da muss man nochmal drauf treten.
Genau. Einfach noch dich an einem Wagen mitschleifen durch die Arena.
Ja.
Ganze Kolosseum jubelt. So soll's sein.
Ja.
Ja, ich werde es vermissen. Bloody Mama von 1970, ein Roger Corman-Film, große Film-Ikone, sagt dir natürlich was, der Name, oder?
Ich habe den Namen schon mal gehört und habe tatsächlich auch mal jetzt noch mal kurz gegoogelt, ob ich irgendwas schon mal von dem gesehen habe und ich würde sagen, nein.
Das ist natürlich krass, weil er hat fast 60 Filme gedreht und er hat vor allem 500 Filme produziert.
Okay, die produzierten Filme habe ich nicht durchgeschaut.
Das eine oder andere wird dir vielleicht untergekommen sein. Hat auf jeden Fall sehr viel runtergekurbelt und ist dafür berüchtigt, dass er für wenig Pennies immer den maximalen Ertrag rausgeholt hat. Also immer lukrative Filme gemacht. Klar, wenn man mit wenig mit 1,50 Euro in den Baumarkt geht und einen Film dreht und spielt dann irgendwie ne, ein paar Tausende ein, dann ist das natürlich auch schon ein Gewinn. Aber
ja, aber einen richtigen Kassenschlager hat er nicht gemacht, ne? Oder?
Also ich glaube, kein Kassenschlager in dem Sinne nach unseren Kategorien, wie man sich das vorstellt. Also so ein richtiges Box-Office-Ding, das nicht. Das ist immer B-Film-Sektor gewesen, natürlich. Kannst du mit B-Film was anfangen?
Ja, also klar, klassischer B-Film, Low-Budget-Filme, die da mit wenig Aufwand betrieben werden.
Und ja, ne, ich rede jetzt nicht von der Begrifflichkeit. So hätte ich dich schon eingeschätzt, dass du nicht begriffsstutzig bist, aber.
Ja, man weiß es nicht.
Aber ich meine, so guckst du gerne B-Filme?
Ach so.
Das meine ich.
Also, es gibt da sicherlich so ein paar Schätzchen, aber es ist jetzt nicht so, dass das so ein Genre ist, das ich unheimlich gerne gucke.
Weil zu stümperhaft. Du brauchst ein gewisses Budget, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also es gibt sicherlich auch Dinge, Filme, die da vielleicht nicht mit so viel Budget aufgedreht werden. Ich mag ja auch so Filme, ja, wo man sagt, so Kammerstücke, die dann ja auch nicht so aufwendig gedreht sind. Wenn dann eben die Charaktere gut aufgebaut sind, da sich da ein gutes Duell bieten. Solche Dinge kosten ja auch nicht viel Geld und sowas mag ich schon, aber ich mag es halt nicht, wenn es billig wird.
Ah, okay. Ja, weil
wenn man einfach das sieht, dass da Geld eine Rolle spielt.
Ja, man kann ja auch sagen, viele Regisseure sind ja, also die ersten Filme waren ja auch oft B-Filme. Ich meine, guck dir die ersten Filme von Robert De Niro an, jetzt nicht nur den hier. Ist vielleicht Taxi Driver nicht auch ein B-Film, ne? Weil das ist ja auch keine Big-Budget-Produktion in dem Sinne, sondern eher so ein Independent-Movie, ne?
Ja, das ist ja schon wieder was anderes als B-Film, würde ich sagen.
Aber ja, ich würde sagen, B-Film, doch, das kann man so in die Richtung sehen. Vielleicht gibt's ja nochmal so die Schwelle, B-Film und dann auch nochmal Trash-Film. Ne? Ich ja, glaube, das ist vielleicht.
Ich habe hier die Begrifflichkeit Exploitation-Film.
Genau. B-Film ist eigentlich noch ziemlich wertneutral. Das ist einfach für mich einfach eine Produktion, die halt nicht mit großen Hollywood-Kategorien aufwartet, sondern halt ja mit etwas weniger startet. Das kann man dann vielleicht im Sinne von einem Independent-Film oder Trash-Film oder Exploitation-Film dann nochmal auflösen.
Ja. Exploitation hatte ich jetzt so die Begrifflichkeit da nochmal gesehen. Das ist halt eben ein B-Film in der Richtung, der aber auf irgendwo Erfolgswellen schwimmt halt, ne?
Genau, Erfolgswellen schwimmt und tatsächlich dann auch nochmal, ja, so eine gewisse Sleaziness hat, ne? Also mit Sex gewürzt ist oder mit expliziter Gewaltdarstellung, also so ein bisschen den Reiz des Verbotenen noch mal mit auswälzt, ne?
Ja.
Die eine oder andere mag zusätzlich am Kino, vor allem in dem, gerade im damals in den Autokinos, ne, die ja bekannt waren für solche Filme, dann auszureizen. Ja.
Ich denke, in der Richtung ist der einzuordnen, ne?
Oder? Ja, wobei, wenn ich jetzt mal angucke, wem spielt er eigentlich mit, ne? Dann ist das schon sehr beachtlich. Wir haben hier mit Shelley Winters in der Hauptrolle nämlich eine Oscar-prämierte Darstellerin. Wir haben hier einen Bruce Dern dabei, den man gerade in den neueren, also in der heutigen Zeit so aus Tarantino-Filmen kennt.
Ja, ich finde den eigentlich auch ganz gut. Zumindest habe ich so ein, zwei Filme mit dem im Kopf, wo ich den wirklich gut fand. So Lautlos im Weltall zum Beispiel, finde ich ziemlich gut.
Dann haben wir Pat Hingle, der spielt den Commissioner Gordon in den ersten Batman-Filmen mit Tim Burton.
Okay.
Ist auch ein gestandener Mime. Und dann halt, natürlich unser Robert De Niro, ne? Also
gut, sehr jungen Jahren.
Gut, das ist jetzt natürlich noch kein Qualitätsmerkmal an der Stelle, aber die erstgenannten, das ist schon respektabel für einen Film dieser Größenordnung.
Ja. Ja. Waren die denn zu der Zeit auch schon namhaft?
Ja, also Shelley Winters auf jeden Fall. Die hatte vorher den Oscar gewonnen.
Okay.
Nicht ganz unwichtig für Robert De Niros Karriere. Sie war nämlich eine der Förderinnen für ihn am Off-Broadway, als er noch Theater gespielt hat.
Okay.
Ja, und für Robert De Niro, wenn wir jetzt mal so zeitlich einordnen, wir haben ja schon über Robert De Niro in den 60er Jahren gesprochen, wo alles vieles so im Kunstsektor unterwegs war. Künstlerszene, Brian De Palma, ne? Für ihn bedeutet dieser Film tatsächlich der Ausbruch aus dieser Szene. Er hat ja vorher Filme gedreht, die ja vorher kein Mensch gesehen hat. Meistens ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen sind oder gar nicht ins Kino geschafft haben oder mit Verspätung erst. Und Bloody Mama war zwar klar, das wird hier kein Meisterwerk, aber es war klar, das ist ein Film, der würde zumindest ein gewisses Publikum erreichen und Robert De Niro bekannter machen. Ja, weil Corman war schon damals ein Garant für Blut und Busen im Kino. Ne?
Ja, okay.
Dann gab es halt hier auch hier einen schmissigen Slogan. Ne? Eine Familie, die zusammen tötet, bleibt zusammen. Und das kurz nach der Verhaftung von Charles Manson, ne, und seiner Familie, die okay. Sharon Tate umgebracht haben unter anderem. War da schon auch ein kleiner Skandal, der da am Rande des Marketings erzeugt wurde. Ja, und dann hat der Film natürlich, das wirst du sicherlich auch gelesen haben, eine ja gewisse Vorgeschichte, eine bekannte Geschichte, ne, die er sich zum Vorbild nimmt.
Genau, von Mark Baker, ne? Also quasi Anlehnung an eine wahre Begebenheit.
Genau, so eine Gangsterbraut, eine Bekannte in der amerikanischen Folklore sozusagen, so ein bisschen in der Tradition von Bonnie und Clyde, ne? Also jemand, der aus einem ja normalen Umfeld plötzlich zum Verbrecher wird. Hier haben wir gerade Ma Baker, die es ja wirklich gegeben hat. Da ist so ein bisschen unklar, ob sie wirklich so die Verbrecher-Tussi war, für die man sie immer so hielt oder für die sie gemacht wurde vom FBI. Ob sie nicht vielleicht dann doch einfach eine nette Frau war und ihre kriminellen Söhne so ein bisschen gedeckt hat oder umsorgt hat. Weil ganz berüchtigt ist sie dafür, dass sie halt in einem Schusswechsel zum Schluss von der Polizei niedergestreckt wurde. Und da gibt es halt Stimmen, die sagen, okay, man hat so ein bisschen ihr Gangstertum überhöht, um im Nachhinein ja die Erschießung einer alten Dame zu rechtfertigen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass das zwar ein bisschen an die Lebensgeschichte angelehnt ist, aber doch einige Dinge da doch stark geändert sind. Ne? Also eben die Person dieses Kevin Dirkman, also gespielt von Bruce Dern, die gab es dann halt so nicht. Ne? Und eben der Sohn, an den sie am meisten hing, der älteste Sohn letztendlich, der Herman, der hat tatsächlich schon 8 Jahre vorher Selbstmord begangen.
Mhm, ja.
Also da waren doch einige Dinge, die doch frei erfunden waren. Also mal.
Genau, man darf das hier jetzt nicht als Biografie von Ma Baker werten, wobei der Film aber auch ganz am Anfang klar macht, pass auf, alle Ähnlichkeiten zu Kate Barker und ihren Söhnen ist beabsichtigt.
Ja.
So, also der Film spielt mit dem Reiz des Echten und baut dann selbst halt seine Geschichte aus. Wie, das können wir gleich mal besprechen. Auf jeden Fall ist Ma Baker halt auch eine berüchtigte, legendäre Person. Ich sagte ja auch schon, Bonnie und Clyde, ne? Ja. Eine Figur, die halt auch Spuren hinterlassen in der Popkultur. Also diese Verbrechermutter, die ihre Verbrechersöhne umsorgt, das gibt's, ich glaube, bei haben nicht die Daltons bei Lucky Luke auch eine Mama?
Ja, es kann sein, ja, genau, sicher. Jeder hat irgendwo eine Mutter, ne, oder?
Ja, aber die auch so auftritt, ne? die ihre Söhne so umsorgt und immer im Schutz nimmt, obwohl das die absoluten Hallodris sind. Ich glaube, die Panzerknacker, sind ähnlich angelegt. Also diese überfürsorgliche Mutter, die ihre kriminellen Söhne im Griff hat. Ne?
Genau, und kriminelle, bisschen debile Kinder, ne?
Also, ja, genau. Also sie stiftet sie auch so ein bisschen an. Das ist zumindest das Narrativ, das man aus echter Warte so ein bisschen hinterfragen muss. Genau. Bonnie und Clyde halt nicht uninteressant, weil Exploitation-Filme auf einer Welle reiten. Bloody Mama reitet auf einer Welle und zwar sind Gangsterfilme und Filme, die zu Zeiten der Depression spielen, 1970 in Mode. Ja, also zum Beispiel 1977 ist Arthur Penns Bonnie und Clyde erschienen. Das so, der Film gilt ja so ein bisschen als Schlüsselwerk für den Beginn der New Hollywood-Ära.
Ja.
Und dann hat auch Roger Corman kurz vorher noch Machine Gun Kelly verfilmt.
Mhm.
Also der Nährboden war bereitet. Ne? Das kommt jetzt nicht so aus dem Nichts, dass er diese Geschichte von Ma Baker verfilmt. So, das mal als Einleitung.
Da haben wir auch schon fast die Inhaltsangabe auch schon mitgeliefert, oder? Oder magst du da noch ein bisschen was?
Hab ich den ausgewählt? Muss ich den erzählen? Oder?
Ja, natürlich hast du
den ausgewählt. Oh Gott. kriege ich das denn jetzt noch zusammen? Ist ein paar Tage her. Ja, im Prinzip, dann versuche ich es doch mal. Vielleicht hänge ich mich mal so ein bisschen an einem Einstieg auf, weil der ist nämlich natürlich auch interessant für das Setting und für die Stimmung dieser Film auch direkt setzt, für den Ton. Und zwar sehen wir am Anfang ein Mädchen, das durch den Wald rennt, gefolgt von ihren Brüdern. Das sieht so ein bisschen nach so einem rabiaten Fangenspiel aus, ein bisschen unverdächtig noch. Stellt sich aber raus, es ist kein Fangenspiel unter Geschwistern. Blut ist dicker als Wasser, die wird nämlich dann von ihren Brüdern und von ihrem Vater vergewaltigt.
Ja.
Du siehst so, wie sie festgehalten wird, wie sie auf den Boden gedrückt wird und wie der Vater dann auch irgendwie sagt nach dem Motto, ich glaube, genau, der sagt nämlich auch das, Blut ist doch dicker als Wasser, ne? Also ganz widerlich. Ein Cut, dann stolpert das Mädchen, ich weiß nicht, wie alt ist sie? 10, 11, 12, irgendwie sowas im Dreh, stolpert durch den Wald und schwört sich, irgendwann habe ich auch Söhne, die alles für mich tun. Die für mich töten.
Das wird eine richtige Familie, die immer zusammenhält.
Genau. So. Und im Prinzip erzählt der Film dann tatsächlich eine Odyssee. Der Film springt nach diesem Vorspann in die Gegenwart. Sie hat ihre Söhne. Sie verlässt ihren Mann mit ihren Söhnen, um sich halt, ja, so ein bisschen, wie stellt der Film das so dar?
Genau. Obwohl, da gibt's ja auch dann eine Szene, wo die Söhne dann halt irgendwie ein Kind angegangen haben, dann oder das in dem Arm gebrochen haben oder was da genau passiert ist, das wird, glaube ich, nicht gezeigt.
Ja.
Aber die wird ja von der Polizei auch aufgesucht da. Ne? Die Söhne sind da inzwischen auch auffällig geworden.
Ich glaube, da steht auch eine Vergewaltigung im Raum, wenn ich das so richtig noch rekapituliere. Also auf jeden Fall nicht irgendwie so ein Kavaliersdelikt.
Ja, es wird, glaube ich, dem Kind wird der Arm gebrochen oder so, auf jeden Fall.
Ja, aber auf jeden Fall zieht sie aus mit ihrem Söhnen so ein bisschen, um ja der Gesellschaft zu nehmen, was man ihr vorenthält. Ne? Also es ist so ein bisschen ein Robin-Hood-Motiv hier drin, so ein bisschen Sozialromantik. Sie sagt in einer Szene, während sie, glaube ich, mit dem Auto losfahren, in dieser Welt können wir nicht immer das tun, was wir wollen. Ja, und dann wird so quasi ihr Ausbruch aus diesem Leben, was sie führen, was halt so am Rande der Gesellschaft stattfindet, wird halt so ein bisschen ja als Reaktion auf diese Unbestimmtheit dargestellt, ne? Also diese Gewaltausbrüche, ne? Die Gesellschaft ist schuld und jetzt müssen wir einfach mal hier so ein bisschen auf den Putz hauen. Aber gleichzeitig halt so ein bisschen nach dem Motto, man die Gesellschaft wollte es ja nicht anders. Sie hat uns dazu gemacht, ne?
Ja, also versucht man zumindest vermittelt, auch mit der Anfangsszene natürlich,
ja,
auch, ne?
Ja.
Und sie versucht dann halt ihre Söhne, die ja nicht besonders sympathisch daherkommen, dann immer zur Rechtfertigung zu schützen und die gehen ja dann doch wohl
über alles. Genau, eine landet im Knast, dann versucht sie den rauszuholen und der andere nimmt Drogen, also der andere ist in diesem Fall Robert De Niro. Also die haben alle irgendwo ihr Päckchen zu tragen, sind wie gesagt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.
Ja, genau.
Aber das ist für die Ma Baker unerheblich, Liebe einer Mutter.
Steht überall, genau.
Genau, kann auch über eine Vergewaltigung hinwegsehen.
Genau, so ziehen sie durchs Land und morden und...
Ja, und der Film kulminiert dann auch in einem riesengroßen Shootout, wo dann die ganze Familie durchsiebt wird. Das wahre Ende der Familie Barker, weil nicht alle in diesem Shootout in Wirklichkeit draufgegangen sind. Du hast ja gesagt, der eine hat vorher Selbstmord begangen. Ich glaube, ein anderer war auch schon vorher tot. Wie gesagt, ich kriege das jetzt nicht ganz auf die Kette.
Ist aber auch nicht ganz so vom Belang. Auf jeden Fall ist der Film sicherlich daran angelehnt und nimmt sich seine künstlerischen Freiheiten, würde ich sagen.
Wir haben den Film ich habe den dir mitgebracht. Haben mal ganz kurz reingeguckt, als ich am Wochenende, bei dem besagten Wochenende da war bei dir und du hast direkt gesagt so, oh mein Gott.
Ja, genau, da war so eine komische Szene, wo auch eben Robert De Niro in der Rolle war und da wahrscheinlich unter Drogeneinfluss, was ich damals noch nicht wusste, sehr, sehr
dümmlich agiert
hat.
Eine ganz üble Synchronstimme, also Christian Brückner war da noch ganz weit entfernt, ne?
Ja, eben das auch. Und generell weiß ich jetzt nicht, ob das gewollt war von den Dialogen her oder eben einfach nur mies synchronisiert, der ganze Film. Das ist schon sehr teilweise grenzdebil da, ne? Also die Dialoge zwischen den
Genau. Dementsprechend hielt sich deine Vorfreude sicherlich in Grenzen, oder?
Die hielt sich tatsächlich in Grenzen und ich habe es wieder mal, wie das ein oder andere Mal, wenn ich jetzt mich nicht besonders auf einen Film freue, auch tatsächlich ein bisschen rausgeschoben. Liegt auch daran, dass ich oft am Wochenende andere Dinge zu tun habe. Und dann ist das so klassisch an einem Montagabend, habe ich mir den mal angeschaut mit, ich will nicht sagen mit nicht angewidert, aber nicht mit voller Vorfreude, weil ich da schon ein bisschen reingeguckt habe.
Hast du dich denn dann gefreut, als du den Film dann in vollen Zügen ausgekostet hast?
Ja gut, sag mal, die Szene war dann ja ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, muss man ja auch jetzt mal fairerweise sagen. Aber die Geschichte war also schon schwierig. Die haben alle so ein bisschen komisch gespielt, fand ich. Das war jetzt irgendwie ein klassischer B-Movie aus meiner Sicht. Hat jetzt für mich auch nicht so schauspielerische Glanzlichter da hervorgebracht. Und eben aus meiner Sicht wahrscheinlich ganz schlecht synchronisiert. Es war schon teilweise sehr schmerzhaft und unter der Gürtellinie.
Die Dialoge, gebe ich dir recht, vor allem, ich habe parallel auch noch Untertitel angehabt und das, was gesagt wurde und was dann untertitelt wurde, das passte überhaupt nicht zusammen.
Das kam auch noch dabei, ja.
Das genau. Ist in der Tat so auch noch eine Zeit, wo, glaube ich, die Dialogregie noch sehr freizügig mit dem umgeht, was man dann tatsächlich im Original bekommt. Ich meine gerade so diese ganzen Bud Spencer-Sachen, die sind ja in der deutschen Synchro komplett anders als das, was das Original uns liefert. Und gerade deswegen so legendär. Aber hier muss man sagen, das ist schon ein gesetztes Niveau, um es mal so zu formulieren.
Genau, das macht den B-Movie dann fast zu einem C-Movie, weil der noch wirklich so schlecht synchronisiert war. Und
Das färbt schon auf dem Film ab, wobei ich jetzt mal dann doch nochmal eine Lanze brechen würde, weil ich finde, du sagst schauspielerische Leistung, ja, ich fand tatsächlich auch, wenn die Entwicklung der Figuren jetzt nicht besonders deep ist, aber es gibt welche und die Strukturen innerhalb der Familie und die Beziehungen wandeln sich. Ich fand das schon gut gespielt.
Okay.
Natürlich auf einem affektierten Niveau, ne? Das ist jetzt natürlich nicht subtile Schauspielkunst, aber ich fand schon, dass die Leute, die da zu sehen waren, natürlich an der Grenze zum Overacting, aber das ganz anständig gemacht haben. Also nachher, nachdem ich mich so ein bisschen eingegroovt hatte und gemerkt habe, so okay, was ist denn eigentlich so die Qualität des Films, konnte ich mich dann nachher doch mit den Figuren ja nicht anfreunden, aber ich konnte das annehmen.
Konntest du über einige Dinge hinwegsehen?
Ja, was das hinwegsehen? Noch nicht mal das. Ich fand dann tatsächlich auch, dass die Schauspieler im Rahmen dessen, was man uns hier anbietet, auch performt haben.
Ja. Wie gesagt, ich fand es halt ein bisschen aneinander gekleistert. Es lebt halt von den Szenen, die dann teilweise dann ziemlich gewalttätig waren. Irgendwo kamen die alle halt so ein bisschen trottelig daher.
Ja.
Ja, vielleicht wenn das so war, dass sie wirklich dann eben so ein bisschen grenzdebil waren da, dann haben sie das ganz gut hinbekommen. Sagen wir mal so. Oder ganz gut gespielt.
Ja.
Das war für mich jetzt eben auch wahrscheinlich durch die Synchro, kam es mir ein bisschen komisch halt daher.
Ja, man muss jetzt auch sagen, der rote Faden, der ist schon sehr lose, ne? Also das hast du ja jetzt auch angedeutet, dass das eine Aneinanderreihung von Episoden ist, ne? Also dann werden auch mal Zeitsprünge gemacht und dann ist der eine wieder aus dem Knast und dann sind wir wieder ein paar Jahre vorher weiter und so. Also das ist jetzt nicht so, wo man sagt, ich hängen denn jetzt an den Lippen, weil in der nächsten Szene haben sich sowieso irgendwie die Gegebenheiten gewandelt. Aber ich fand zum Beispiel, dass auch so die Söhne, der ein oder andere Sohn, gerade auch der Lieblingssohn, der am Anfang immer protegiert wird von der Mutter, nachher auch so sein Eigenleben entwickelt und sich nachher auch lossagt, ne? Also, dass sie.
Er nimmt dann irgendwann das Heft selbst in die Hand, ne? Und dann mündet darin, dass er die Mutter eigentlich dann immer niederschlägt oder so, ne?
Genau, dass er sich so aus diesen Strukturen befreit, weil die sind ja auch offensichtlich nicht gesund. Also da sind schon so ein paar Sachen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich nachvollziehen als Motivation. Ne? Also so ganz sinnlos fand ich es dann doch nicht. Aber ich gebe dir natürlich recht, es ist nicht so, dass man da sitzt und sagt, okay, jetzt habe ich hier einen stringenten Film erzählt. Ne? Das ist schon der Film nimmt, glaube ich, so diese ganze Handlung und auch diese Gesellschaftskritik, die da äußert, sehr plump äußert, als Vorwand. Und zwar als Vorwand, um halt ja, Gewalt und Sex zu zeigen, ne? Also ist irgendwo.
Das kommt noch dazu, das sind auch viele so Sexgeschichten so am Rande, wo man eigentlich sagt, okay, das will ich eigentlich gar nicht sehen oder wissen. Also das ist ja jetzt auch, die sind ja auch dem weiblichen Geschlecht nicht sehr positiv zugewandt, sag ich.
Nein,
mal.
Also es gibt das tatsächlich eine, die Freundin, Mona heißt sie, ist eine Prostituierte, wird von dem ältesten Sohn mit in die Clique gebracht. Und solange die beiden nicht verheiratet sind, die heiraten, glaube ich, nachher in dem Film, wird sie von Herman, so heißt der älteste Bruder, von Bruder zu Bruder weitergereicht. Ne? Das ist ja schon.
Das wäre auch okay, solange sie nicht verheiratet sind. Ne?
Genau. Ja, genau. Aber das ist ja auch ein Point, mit dem der Film so spielt. Ne? Diese inzestuösen Verhältnisse, die da sind. Ne? Es wird ja auch zwischendurch auch mal angedeutet, dass der älteste Sohn auch was mit der Mutter hat.
Ja.
Oder mal hatte zumindest.
Gibt ja auch so ein paar Szenen, wo die sich da sehr.
Also im Bett liegen.
Liebevoll in den Armen liegen oder sie ihn auch, glaube ich, küsst oder also so gibt's ja auch.
Ja, es ist halt irgendwo so ein bisschen so der Blick in den Abgrund der Degeneration. So ein bisschen, wenn du dir eine Hillbilly-Familie anguckst, wie in, weiß ich nicht, Hügel der blutigen Augen, die Mutantenfamilie oder Kettensäger-Massaker. Nur, dass du hier diese Degeneration ein bisschen positiver aufgeladen hast, weil eigentlich sind das ja auch Opfer der Gesellschaft.
Ja, vereinfacht genau. Oder halt vielleicht noch ein bisschen angelehnt an eine wahre Begebenheit. Ja, das ist ja von der Story auch gar nicht so schlecht. Ich finde nur, wie es erzählt wurde, ja, hat es mich jetzt nicht so mitgenommen. Also schon ein B-Movie oder Trash-Movie, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen dann.
Ja, also die Qualität ist sehr schwankend. Das Schauspiel fand ich ein bisschen besser als das, was dann teilweise dann gesprochen wurde. Ich fand natürlich, es gab so ein paar Szenen, da musste ich echt hart lachen. Beispielsweise sind sie ja nachher auf Alligatorenjagd und Herman zersiebt einen Alligator mit einer Tommy-Gun und das ist so ganz offensichtlich, dass da irgendwie eine Puppe im Wasser liegt und plötzlich färbt sich das Bild rot oder so. Und
ja, das auch da eben, da wurde auch nicht besonders irgendwie auf das ist ein B-Movie, wo so billig die Sachen gemacht werden oder Autos, die da in Flammen aufgehen, nur wenn man ein bisschen länger drauf schaut.
Ja, wobei, wenn man sich anguckt, dass sie dann tatsächlich alte Autos da rumfahren und der Shootout zum Schluss, den finde ich auch sehr gut gefilmt. Also für einen B-Film. Also deswegen meine ich, schwankende Qualität. Es ist jetzt nicht nur Abschaum. Filmischer Abschaum. Das hat schon irgendwo, also man merkt, dass da jemand am Werk ist, der Ahnung hat, wie man so Filme ja massentauglich und schnell runterkurbelt.
Ja, so, dass sie einen gewissen Appeal haben. Bisschen geschwankt habe, ob das jetzt teilweise kam es ja sehr wirklich billig rüber, ist es wirklich teilweise sogar so gewollt oder ist es einfach nur wirklich schlecht gemacht.
Ja.
So, dazwischen habe ich ein bisschen. War ich mir nicht immer ganz sicher.
Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es gibt halt Sachen, die einfach bewusst schlecht gemacht sind, um halt irgendwo ein bisschen den Anstrich eines Roger Corman-Films zu haben. Manche Sachen, die einfach
trashig rüberzukommen halt, ne?
Manche sind halt einfach so, weil man halt die Kohle nicht hatte. Ich glaube, das ist so ein bisschen so Koketterie und gleichzeitig halt auch irgendwo, ja, die Notwendigkeit.
Ja.
Ja. Robert De Niro, lass uns über Robert De Niro noch einmal sprechen. Weil da, finde ich, nämlich trifft genau das zu, was ich über die Schauspielleistung gesagt habe, insgesamt. Das ist schon,
dass du ihn da eigentlich ganz gut fandest.
Ich fand den ziemlich gut, ja. Also,
ja.
Klar, er spielt hier einen dümmlichen Hillbilly, hat nur eine Latzhose an zwischendurch, ne?
Ja, ist halt so drogensüchtig. Das erklärt dann auch diese Szene, wo ich dann mal eingelunkert habe, wo ich dann echt erschrocken war. Das hat sich dann hinterher ein bisschen aufgeklärt. Ja, spielt er nicht schlecht.
Ja, ich will nicht sagen, das ist eine Meisterleistung, aber es gibt ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist der Robert De Niro, den wir dann in den nächsten Jahren dann kennenlernen werden. Du weißt, welche Szene ich meine, ne?
Nee, noch nicht wirklich.
Die Szene, in der er das Mädchen kennenlernt.
Ja.
Völlig high. Also er sitzt da am Ufer, Familie ist untergetaucht, er sitzt an einem See auf so einem Steg und auf ihn schwimmt ein Mädchen zu, ein sehr junges und hübsches Mädchen Und sie lächelt ihn an, er lächelt zurück. Sie flirten so ein bisschen. Und dann gerät die Situation aber außer Kontrolle und beziehungsweise De Niro lässt sie eskalieren, weil er das Mädchen dann vergewaltigt.
Er wird dann sehr übergriffig, ja.
Ja, also er vergewaltigt sie tatsächlich, er wird nicht nur übergriffig, die Vergewaltigung wird dann natürlich wieder weggeblendet, aber du weißt ganz genau und aus dem, was dann nachher noch erzählt wird, weil wird das Mädchen ja mit ins Haus geschleppt und die Mutter sagt, oh scheiße, jetzt müssen wir uns darum kümmern und dann wird das Mädchen dann noch getötet, damit sie nachher nichts von diesen Vorfällen berichten kann und die Familie unbehelligt bleibt. Ja, also eigentlich eine ziemlich üble Sache. Es ist auch eine ekelhafte Szene, es erinnerte mich so ein bisschen an die Vergewaltigungsszene, es war nur in Amerika, ne, die so plötzlich aus dem Ruder läuft.
Ja, da sich damals uns die Geister schieden. Ne?
Ja,
also
ja.
Das hat den Film mal die richtig mächtig runtergezogen. Ich fand das jetzt, wenn man das jetzt mal in die Welt der Mafia packte, Gewalt und den Umgang mit Frauen, fand ich das eben da eher authentisch. Ja, hier ist es eigentlich, gibt es ja mehrere solcher Szenen dann. Ne?
Ja, es geht so ein bisschen unter. Ich gebe dir recht, natürlich ist das, wenn ich das jetzt hier als Positivbeispiel anführe und das würdest du mir jetzt gerade aufs Brot schmieren.
Ja, 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 weil ich ja genau das hat, dadurch hast du.
Ja, nee,
das
also
hat doch da dann auch einen ganz anderen Charakter gehabt, ne? Da ist er ja noch reumütig gewesen, war einsichtig.
Nein, der war überhaupt nicht einsichtig.
Doch, doch.
Ja, und das war nach so vielen Jahren, das war eine absolut widerwärtige und hinterrücks egoistische Nummer.
Okay, und das war also, hier war das eher.
Nein, das ist auch nicht
eine große Glanztat, oder?
Nein, das ist. Nein, es ist tatsächlich. Jetzt unterstellen wir mal nichts, ne? Man muss jetzt mal abstrahieren. Es ist jetzt hier eine Abstrusität von vielen. Ne?
Genau.
So. Das macht es nicht schlimmer und nicht besser. Aber ich rede ja jetzt gar nicht davon, wie gut diese Szene ist.
Du redest über die schauspielerische Leistung.
Ich rede über die schauspielerische Leistung von Robert De Niro in diesem Moment.
Ja, ja, ich auch. Ich versuche das auch immer zu trennen.
Das hast du jetzt aber gar nicht gemacht, denn du hast nicht gesagt, aber Moment, Patrick, die Szene in Es war einmal Amerika, wo er seine Jugendfreundin auf dem Rücksitz eines Autos vergewaltigt, ist aber gut gespielt gewesen. Das hast du nicht so gesagt. Jetzt komm mal nicht so rum die Ecke damit.
Alles gut, du hast es angerissen. Du hast ja die Analogie gezogen.
Ja. Ja.
Okay.
Genau. Ja. Es hat mich daran erinnert, A und B war es aber hier. Es ist ein sehr stark gespielter Moment, finde ich.
Ja. Ja, gut, da hast du da Dinge erkannt an ihm schon. Also, wenn ich ihn damals gesehen hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch nicht erkannt, muss ich gestehen.
Kann sein, dass ich das natürlich aus der Retro-Perspektive jetzt so schön behaupte. Nach dem Motto, das mussten doch alle sehen. Robert De Niro war hier am 8. Stelle im Billing, ne, im Cast.
Hat ja auch tatsächlich eher eine kleinere Rolle da, ne? Also
ja. Aber er ist tatsächlich derjenige, der neben Shelley Winters, die Ma Baker spielt, derjenige, der in den Kritiken am meisten gelobt wurde.
Hinterher. Ja, okay, das kann durchaus sein. Also ich fand jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, wer mich da am meisten da von der Figurentwicklung und von der schauspielerische Leistung angesprochen, war es tatsächlich Herr Herman.
Ja gut, er hat natürlich auch am meisten zu tun und auch tatsächlich auch den Charakter, der am meisten Entwicklung durchmacht, ne?
Genau.
Aber Robert De Niro hat sich tatsächlich so vorbereitet, als wäre es eine Schlüsselrolle. Ne? Also er ist da wirklich einige Wochen vor Drehbeginn schon in Arkansas unterwegs gewesen, damit er die lokalen Gegebenheiten kennenlernt, auch die Geflogenheiten, den Akzent hat er sich halt auch angeeignet, hat halt Eingeborene in Anführungsstrichen gebeten, auf eine Kassette zu sprechen, damit er sich den Dialekt antrainieren kann. Das hat er dann tatsächlich mit ans Set gebracht, sodass Robert De Niro dann nachher sowas wie der inoffizielle Sprachcoach am Set war.
Okay, hat er sich da vielleicht auch einfach da hervorgetan?
Hat er sich hervorgetan, er hat Bücher zur Baker-Familie gelesen, hat die Musik der 30er Jahre gehört, er hat 15 Kilo für die Rolle abgenommen, also.
Ja, okay, meinst du, das war schon seine erste Richtung Richtung in
Method Acting. Ja, das was er bei Stella Adler und Co. gelernt hat. Ne? Also es gibt eine Anekdote, die unterstreicht, wie Robert De Niro die Rolle nahm, wie ernst er sie nahm. Oder es zumindest auch vielleicht auch nur vorgab, es zu tun. Und zwar ist Lloyd ja der erste Sohn der Familie, der stirbt. Und zwar nicht durch einen Schusswechsel, sondern durch eine Überdosis.
In dem Film oder genau, ja.
Ja. Und er wird noch vor dem Showdown begraben.
Ja.
Du siehst das nicht, dass er begraben wird. Also du siehst nur Mama Barker, die weint, vom Grab liegt. Aber Robert De Niro hat sich, um in Character zu bleiben, ne, wird ja nachher tot aufgefunden und so, hat sich während einer Drehpause ins ausgehobene Grab gelegt, um in Character zu bleiben.
Okay.
Das ist so eine Anekdote, die vom Set überliefert ist.
Okay.
Also der junge Mann ist sowohl auf der Leinwand als auch am Set aufgefallen.
Ja, okay, das kann ja auch sein, dass er da einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und sowas spricht sich wahrscheinlich dann auch rum, denke ich mal, in den Kreisen. Ja, da gibt's tatsächlich, das kriegt man nicht so wirklich mit. Also ich weiß nicht, ob man das Grab sieht. Ich habe mich ja.
Nee, du siehst es nicht. Ich habe extra nur zurückgespult.
Erwähnt sie einfach nur mal, glaube ich, dass sie da sehr betrübt ist, dass er dann eventuell durch Hunde ausgegraben werden könnte oder von Tieren ausgegraben werden könnte. Ne? Also da, so habe ich es so mitbekommen. Ne? Aber da gibt's ja dann eben diese klassische Szene, wo die gerade auf Alligatorjagd sind und sie dann mitgeteilt bekommen, dass ihr Bruder tot ist und die eigentlich gar nicht wirklich drauf reagieren. Ne? Also, weißt du, was ich meine?
Die Szene, ja, ja.
Schon teilweise dann.
Ja, wobei sie haben den Sohn ja auch, zumindest Brüder, die haben ihn ja abgeschrieben, weil er ja nichts mehr auf die Kette kriegt.
Ja.
Also von daher kann ich das sogar nachvollziehen, ne? Dass die den Bruder jetzt nicht großartig, dass sie dem nachtrauern, sondern weil er war ja eigentlich eine Belastung für die Clique, ne? Dadurch, dass er immer auf Droge war. Ja. Also das finde ich jetzt auch gar nicht so
okay.
Unüblich. Also wie gesagt, ich konnte vieles von dem Film dann nachher, als ich mich drauf eingelassen habe, nachvollziehen.
Okay.
Ja. Also ich gehe sehr versöhnlich jetzt hier auch raus.
Ja, okay. Dann bin ich aber gespannt. Also ich habe da, war nicht sonderlich angetan, muss ich gestehen.
Okay, ja, ich fand im Rahmen der Möglichkeiten, fand ich das ganz ordentlich. Und ich würde jetzt sagen, so, ich könnte mir vorstellen, hier eine 6 zu zücken.
Okay, ich bin da tatsächlich bei einer glatten 4. Das hat man aber heute auch rausgehört, glaube ich.
Ja, die 2 Punkte, die hat man schon, den Unterschied hat man gehört, ja.
Genau.
Dann sind wir bei 10 Punkten. Ja, interessant.
Ja, da hast du dem noch ein bisschen mehr abgewonnen als ich.
Also, ja, bin ich mal, oh, das ist eine sehr, sehr spannende Kategorie, die 10-Punkte-Filme. Das ist wirklich so Hit or Miss. Eieiei, da bin ich mal gespannt, wie wir das nachher auflösen.
Ja, bin ich auch gespannt. Wir hatten ja, glaube ich, schon Regelungen geschaffen, wie wir damit umgehen können. Da gibt es dann den Joker, den man ziehen kann, ne? Oder jeder hat ein paar Jokers in der Tasche.
Ja, das werden wir nochmal ausklamüsern müssen. Wir machen ja jetzt erstmal eine Pause.
Ja.
Da haben wir genug Zeit, drüber nachzudenken. Ich würde jetzt auch sagen, dass wir jetzt auch nicht ankündigen, was dann irgendwann mal in ein paar Wochen kommt. Lasst euch überraschen, würde ich vorschlagen.
Es gibt ja einen Überraschungsfilm.
Ja, genau. So viele sind es ja nicht mehr. Ne?
Ja gut, ich weiß nicht, ob das jeder dann, ob man das verfolgt hat.
Also wenn man bei Folge 90 jetzt dabei ist und so lange dabei geblieben ist, dann wird man ja wohl den einen oder anderen Film jetzt noch mal erahnen können. Also bitte dich, du willst jetzt nicht unsere Hörer und Hörerinnen geringschätzen, dass sie das nicht können. Pfui.
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass keiner wahrscheinlich so konsistent alles verfolgt hat. Dass er jetzt mitgezählt hat, welche Filme vielleicht noch fehlen können. Das wird sich voraussetzen, dass man alles gehört hat.
Echte Fans wissen Bescheid.
Hm? Ja, okay.
Das geht an euch da draußen, die bis hierhin alles gehört haben.
Ja, und die dann auch hoffentlich noch Geduld haben, wenn wir irgendwann mal wieder
2025 den Faden wieder aufgreifen, ja?
Na, so lange wollten wir ja nicht.
Nein, das wird dieses Jahr weitergehen.
Mal, umziehen hier an der Stelle, da, ne?
Ja, genau.
Wieder zusammenschrauben und dann geht's weiter.
Dann geht's weiter, genau. So machen wir das.
Genau.
In dem Sinne.
Alles klar.
Bis dahin.
Dann.
Tschüss.
Bis demnächst. Ciao.